This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Es ist Dienstag, der 16.05. um 20:03 Uhr und wie immer hört ihr Doppelpass live on air, die Radiosendung für Waldhof-Fans, die am Muttertag nicht den Privatjet nehmen, um die Blumen zu bringen. Und heute zu Gast sind unsere beiden Außenverteidiger Alexander Rosipal und Lorenz Jans. Hallo Jungs.
Grüß dich, hallo.
Hallo.
Und der Luca stellt die erste Frage.
Ja, auch von mir einmal hallo. Ich würde euch einmal kurz bitten, euch zum Anfang einmal kurz selbst vorzustellen. Und Alexander, gerne fangen wir mit dir mal an.
Ja, bin Alexander Rosipal, bin 26 Jahre alt. Bin jetzt die zweite Saison beim Waldhof. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, bin ich hauptsächlich Linksverteidiger.
Ja, hallo, ich bin Laurent Jans. Ich bin 30 Jahre alt. Das ist meine erste Saison beim Waldhof Mannheim. Und ich bin froh, hier zu sein und freue mich jetzt auf die Fragen.
Dann würde ich sagen, fangen wir einmal an mit einer Frage vom Blue Devil, die uns erreicht hat. Und zwar geht es um eure Vertragssituation und Blue Devil möchte wissen, ob ihr denn beide noch einen gültigen Vertrag für die neue Saison habt.
Bei mir ist es so, dass ich einen auslaufenden Vertrag habe. Ich bin in guten Gesprächen mit dem Verein. war es jetzt aber bewusst so, dass ich mich erstmal auf die Saison konzentrieren wollte und ich denke, dass es da jetzt zeitnah eine Entscheidung gibt, ja.
Ja, bei mir ist das ganz schnell. Ich habe noch ein Jahr Vertrag und ja, deshalb bin ich vertraglich noch an den Verein gebunden.
Sehr gut.
So, dann nochmal, wir müssen es leider nochmal ansprechen, Samstag, kurze Zusammenfassung von euch beiden nochmal, was ist schiefgelaufen oder was, woran lag's?
Ja, gute Frage. Wir haben es nicht geschafft, wie wir es davor in etlichen Heimspielen gezeigt haben, dass wir unsere Qualität auf den Platz gebracht haben. Also das ist uns diesmal auch nicht dann mit der zweiten Halbzeit gelungen, dass wir so richtig da waren. Da haben ein paar Prozente auf jeden Fall gefehlt. Ich weiß nicht, ob es wirklich der Nackenschlag in Zwickau war, der uns dann wirklich dann unter der Woche auch so ein bisschen begleitet hat, dadurch, dass wir auch die Gewissheit hatten, dass vielleicht wirklich der große Traum von der zweiten Liga dieses Jahr geplatzt ist. Nichtsdestotrotz müssen wir da schauen, dass wir da einfach besser auftreten und das hat uns an dem Tag einfach komplett gefehlt und leider konnten wir es dann auch nicht drehen, was sehr, sehr bitter ist und jetzt immer noch ein bisschen in den Köpfen steckt, ja.
Ja, ich denke, Rossi hat das jetzt sehr gut zusammengefasst. Vor allem, glaube ich, war auch das 3-1, was uns ein bisschen so dann den endgültigen Nackenschlag gegeben hat, da wir eigentlich wieder gut ins Spiel gekommen sind. Wir hatten sofort in der zweiten Halbzeit, nach der katastrophalen ersten, hatten wir eine gute Torschance mit Domme. Und dann auch etwas später haben wir dann das 2-1 gefunden. Und dann haben wir wieder alle dran geglaubt. Das Stadion war wieder erweckt und dann kurz danach, ein paar Minuten später, das 3-1 zu bekommen, glaube ich, war dann schon so ein Nackenschlag. Und dann auch die letzten, was waren es, 10, 12 Minuten, wo wir dann noch mit 10 Mann spielen mussten, war natürlich dann auch sehr, sehr schwer, obwohl wir es da auch mit 10 gegen 11, finde ich, gar nicht mal so schlecht gemacht hatten. Wir hatten noch die ein oder andere Torschance, aber im Großen und Ganzen war es dann definitiv nicht genug.
Und wenn wir aber darauf kurz eingehen, dass ihr dann in Unterzahl fertig spielen musstet, habt ihr das persönlich schon mal erlebt, dass ein Feldspieler ins Tor gehen musste?
Also ich persönlich noch nie, ne. Bei mir ist das noch nie passiert. War natürlich sehr unglücklich. Ich habe die Aktion sehr genau gesehen, weil ich sofort dahinter stand. Der Spieler trifft Bartu natürlich sehr unglücklich am Kopf. Es schien ja dann einfach einen Moment lang weiterzugehen und später, als wir dann nicht mehr wechseln konnten, war es dann leider nicht mehr der Fall, aber da geht, glaube ich, die Gesundheit vor und vor allem bei solchen Kopfsachen muss der Spieler dann sofort rausgehen.
Bei mir ähnlich, also ich habe das auch noch nie so erlebt, dass dann auf einmal ein Feldspieler ins Tor geht. Ich glaube, Cello hat das sehr, sehr gut gemacht, direkt mit der ersten Aktion hat er sich schön Publikum nochmal zurückgeholt. Aber ja, wie Lolo schon gesagt hat, also da geht natürlich die Gesundheit vor und leider hatten wir da schon alle Wechsel verbraucht und deswegen kommt auf jeden Fall nicht alltäglich vor.
Und war das direkt klar, dass Cello ins Tor muss oder habt ihr das irgendwie dann intern besprochen auf dem Platz schnell oder?
Für solche Sachen gibt es eigentlich keine vorigen Absprachen. Da hat dann Cello relativ schnell gehandelt und hat dann gesagt, ich übernehme den Part und dann war das relativ schnell geklärt.
Okay.
Gut. Ja, ist ja auch gut, wenn man mal einen Innenverteidiger hat, der zur Not mal ins Tor kann. Dann müssen wir auch, so wie es ist, einfach mal über die komplette Saison sprechen. Erstmal generell und dann für euch beide, wie war es die Saison so für euch? Wie seht ihr die Saison so von intern nochmal?
Ja, also erstmal persönlich natürlich war ich sehr glücklich und zufrieden, dass ich den Großteil oder so gut wie alle Spiele gemacht habe. Das ist für einen persönlich natürlich sehr wichtig, aber im Endeffekt ist es dann trotzdem zweitrangig. Ich glaube, es ist ein Mannschaftssport, ein Ergebnissport und ich würde sagen, dass es vielleicht trotzdem etwas positiver ist, als wie es oft nach außen dargestellt wird. Also ich denke auch jetzt nicht, dass wir eine schlechte Saison gespielt haben. Ganz klar hätte man vieles besser machen müssen, vor allem die Auswärtsspiele hätten wir dann besser bestreiten müssen, aber wenn ich auch das Gegenteil sehe, die Heimspiele, da haben wir eine super Serie hingelegt, die Mannschaft mit den meisten Heimpunkten, das ist trotzdem auch was, das ist auch wegen unseren Fans, wegen der guten Stimmung, weil die uns immer nach vorne pushen und das war natürlich ein positiver Aspekt, aber generell natürlich kann man sehr viel besser machen, sehr viel anders machen, aber man kann es trotzdem oder soll es auch nicht zu klein reden, denn wir haben noch trotzdem schöne und gute Spiele gezeigt und es geht immer besser, sagen wir mal so.
Ich sehe es ähnlich wie Lolo, also so einen Kontrast zwischen Heim und Auswärts hatte ich persönlich auch noch nie. Da müssen wir uns auch schon auch an die Nase packen und sagen, hey, diese Auswärtsspiele, dass wir da über die ganze Saison nicht so ein richtiges Rezept gefunden haben, um da bessere Ergebnisse einzufahren. Das ist so ein Ding, wo auf jeden Fall nochmal ja, vielleicht im Nachgang der Saison nochmal klar analysiert werden muss. Trotzdem auch die Heimspiele, wie Lolo gesagt hat, sehr viel auch gerade in der Hinserie auch viel gegen Ende gezogen, wo wir ja, wo dann trotzdem auch von außen so ein bisschen, mussten wir uns immer ein bisschen rechtfertigen. Ja, vielleicht war der Fußball dann nicht ganz so schön. Also es war schon immer so ein bisschen über die Saison gehangen von Anfang an, dass so ein Tick die Erwartungen vielleicht ja auch zu Recht, weil die Qualität vom Kader auch gut ist, hoch sind. Allerdings muss man auch beachten, so ich glaube, der Waldhof ist nicht der Verein, der den größten Etat stemmt. Und wenn man sich mal vor Augen hält, dass jetzt zum Beispiel auch drei wirkliche Top-Spieler, Unterschiedsspieler, so gut wie die ganze Saison ausgefallen sind, mit Marco Höger, der absolutes Herzstück der Mannschaft ist, dann ein Adrien Lobo hatten wir fit, vielleicht sagen wir 5 bis 7 Spiele. Ein Gerrit Kohlke, der in der Abwehr absolute Bank ist, wenn er fit ist. Da sind es auf jeden Fall 3 Top-Spieler, die man nicht so einfach 1-1 ersetzen kann. Also wenn man sie überhaupt 1-1 ersetzen kann. Und ich will mal gerne andere Vereine sehen in der Liga. Wenn da 3 Top-Spieler wegfallen, dann spielen die, glaube ich, nicht bis 4 Tage vor Schluss um den Aufstieg mit. Also ganz so negativ darf man es nicht sehen. Natürlich war der Anspruch von uns selber auch natürlich so lang wie möglich im Meisterschaftsrennen und vielleicht am Ende das sogar zu ziehen, dabei zu sein. Aber wie gesagt, da gehören dann auch immer ganz, ganz viele Faktoren zueinander. Wenn es um Aufstiegssachen geht und um aufzusteigen, muss halt schon sehr, sehr viel passen. Und das hat vielleicht dann am Ende dann nicht ganz gereicht.
Würdet ihr sagen, dass das vielleicht auch so ein bisschen die Mentalität im Verein dann fehlt, sagen wir von den Bossen so ein bisschen angesprochen, die stellen sich dann eben vor der Saison hin, sagen, wir steigen auf. Habt ihr das Gefühl gehabt, ihr habt genug Rückhalt während der Saison gehabt, währenddessen? Hat unser Coach auch so ein bisschen angespielt drauf nach dem letzten Spiel, dass so der Rückhalt ein bisschen gefehlt hat? Oder wie habt ihr das wahrgenommen?
Ich glaube, er hat da schon ein paar Sachen natürlich angesprochen, die schwierig als Spieler da groß was zu sagen, aber vielleicht nach einer Niederlage sich dann von den Bossen hinzustellen und sagen, hey, vielleicht ein bisschen Ruhe reinzubringen, hätte man sich eventuell gewünscht, das ist jetzt der Trainer seine Sicht, aber ich glaube, wir als eingeschworener Haufen waren dann schon immer so bei der Sache, dass wir einen klaren Kopf hatten und natürlich kommt von außen sehr viel rein, wenn vor der Saison so, sag ich mal, so klar gesagt wird, Aufstieg muss her und das war ja eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo noch kein Trainer feststand, wo noch nicht alle Spieler unter Vertrag waren. Ich glaube, wir als Spieler sollten da jetzt nicht zu sehr auf irgendwelche Vereins Themen da so groß eingehen.
Ja, ich denke mal, im Großen und Ganzen war das auch keine schlechte Saison, das würde so auch keiner sagen. Ich glaube einfach nur, dieser Unterschied zwischen Heimspielen und Auswärtsspielen ist bei uns allen im Kopf so ein bisschen hängen geblieben und das zieht es dann halt auch ein bisschen, wenn man viele Kilometer fährt und oft dabei ist. Aber sei es drum, wir haben ja noch ein paar Spiele. Gucken wir, was wir da noch machen. So, ihr habt es angesprochen, gerade diese Unterschiede, die sie machen. Habt ihr dann wenn man zum Beispiel an Dresden denkt, dass die auch mal dieses Glück haben, ist das auch so ein Punkt, wo ihr sagen würdet, das ist dieses Glück einfach mal für sich zu haben, mal einen Elfmeter gepfiffen zu kriegen als Beispiel oder mal...
Dresden war natürlich schon eine Extremsituation. Wir gehen mit einzelnen Führungen, kriegen dann aus dem Nichts einen Elfmeter. Ich glaube, weil Domme seine Chance, wenn die 5 Zentimeter weiter unten platziert ist, dann ist der Schuss drin. Wir führen 2-1 und dann an dem Tag fand ich uns eigentlich so gefestigt, dass es gut sein hätte können, dass wir das Ding nach Hause bringen. Und das ist halt der Sport, da liegen ein paar Zentimeter zwischen Glück und Leid. so nah beieinander. Und das war in dem Moment natürlich auch so ein Ding, was sehr, sehr unglücklich für uns gelaufen ist.
Allgemein habt ihr ja die Saison über schon auch recht viele Gegentore bekommen. Jetzt seid ihr beides Abwehrspieler, die natürlich da wahrscheinlich sich am ehesten mal ankreiden, dass wir irgendwie, glaube ich, von den Teams, die nicht auf dem Abstiegsplatz stehen, die meisten Gegentore bekommen haben. Habt ihr für euch persönlich eine Erklärung, woran das gelegen haben könnte über die Saison hinweg?
Also eine Erklärung jetzt sofort noch nicht, aber was ganz klar ist, als Verteidiger stört es einen persönlich sehr. Das ist was mir eigentlich gar nicht zusagt. Natürlich wird man immer darauf reduziert, natürlich auch als Verteidiger. Trotzdem musste man das immer ein bisschen genauer betrachten. Natürlich, Gegentore fallen ja nicht nur wegen der Viererkette und dem Torwart. Das ist natürlich der ganze Mannschaftsbund, genau wie man Tore schießt. Das geht ja auch oft schon mal hinten los. Ein guter Spielaufbau, bis man zum Torerfolg kommt. Das heißt, genauso ist es auch in der Verteidigung. Da geht es vorne mit dem Stürmer an, wie er anläuft, wie er erpresst. Und natürlich ist es auch ganz klar, dass wir dann auch vielleicht teilweise als Verteidiger in der letzten Reihe dann es nicht so gut gemacht haben oder weniger gut gemacht haben. Das ist auch ganz klar nicht von der Hand zu weisen. Das müssen wir uns auch ankreiden lassen und das muss auch ganz, ganz dringend für die nächste Saison geändert werden, dass man da gefestigter ist und weniger Gegentore kriegt. Aber wie schon gesagt, ich glaube, das muss in der Mannschaft im Zusammenhalt, im Zusammenbund verteidigt werden und da bin ich auch sicher, dass es dann nächstes Jahr besser mit den Gegentoren aussehen wird.
Habt ihr denn versucht, während der Saison schon mal was umzustellen, damit das besser wird? Und wenn ja, warum hat das nicht gefruchtet?
Ja klar, also wir analysieren ja jedes Spiel und dann waren auch die Trainingsinhalte oder Trainingsfokus auch so abgestimmt, dass man unter der Woche verschiedene Sachen dahin trainiert hat. Trotzdem Fakt ist, dass wir trotzdem zu viele Gegentore dann dennoch immer noch bekommen haben. Aber wie es Lolo gerade gut gesagt hat, es ist immer so eine Komponente aus allen Bereichen der Mannschaft. Da müssen wir absolut schauen, dass da nächste Saison weniger passiert vor unserer Hütte.
Ja, vor allem auch, ich glaube, man hatte auch, vor allem in der Vorbereitung haben wir dann auch natürlich viel Wert auf Defensivarbeit oder auf das ganze Defensivverhalten gelegt. Da hat man dann auch gesehen in der Rückrunde die ersten Spiele. Wir sind leider nicht zu Null geblieben ohne Gegentor. Das war ein bisschen schade, aber da haben wir auch eine Zeit lang weniger Gegentore kassiert. Trotzdem immer eins pro Spiel, aber dann haben wir eins gegen 60 München oder Duisburg oder Viktoria Köln, was uns dann ein bisschen so das Genick gebrochen hat, was auch keine Ausrede sein soll, sind dann trotzdem die sehr hohen Niederlagen gegen einige Gegner, wo sehr viele Gegentore zusammenkommen. Ob das jetzt Meppen, Osnabrück, Dortmund 2 oder so ist, das alleine sind schon, ich weiß gar nicht, wie viele Gegentore. Das ist so ein bisschen, was uns absolut nicht passieren darf. Man darf, auch wenn man zurückliegt oder spätestens dann nach dem 2 oder 3-0, sage ich, muss man im Kopf ganz klar bewusst sein, dass man da nicht zusammenfällt. Und das müssen wir uns ganz klar ankreiden lassen. Und das hat uns, wie gesagt, diese Saison mit den Gegentoren natürlich auch nicht in die Karten gespielt, die hohen Niederlagen.
Gut, dann würde ich mal von der Saison weggehen. Über diese Saison haben wir genug gesprochen und über die Saison wird nach der Saison auch wahrscheinlich noch genug gesprochen. Dann kommen wir mal zu euch. Wie seid ihr zum Fußball gekommen?
Ich glaube, ich bin mit dem Fußball von ganz klein auf aufgewachsen. Also als ganz kleines Kind schon immer einen Ball in der Hand am Fuß gehabt. Und dann haben mich meine Eltern, ich glaube mit 5, schon ins Training geschickt in den Verein, in mein Heimatdorf. Und dann hat es so seinen Lauf oder seinen Weg genommen. Also bin seitdem dann im Verein gewesen, seit meinem 5. Lebensjahr. Und verschiedene Vereine dann in der Jugend gehabt, vom Dorfverein dann über die Stuttgarter Kickers zum VfB Stuttgart, dann zum SGV Freiberg, wieder zu den Kickers und bin dann in Hoffenheim gelandet, wo es dann so das erste Mal so richtig Richtung professionell ging. Kleine Jugend war es auch schon beim VfB oder bei den Kickers so, aber das war ja dann in der Jugend von, wenn man 14, 15 ist, hat man ja auch noch einen sehr langen Weg Richtung Profifußball und das war dann das erste Mal so erstes, zweites Jahr U19, wo es dann Richtung Profifußball ging und so war dann eben mein Werdegang in der Jugend, würde ich sagen, ja.
Ja, bei mir war es ganz ähnlich, also ich bin natürlich auch mit meinen 2 Brüdern nur mit Fußball aufgewachsen, unser Vater war Fußballer, das heißt, meine Mutter war mit uns 3 ständig am Fußballplatz, wo wir dann die Spiele vom Papa verfolgt haben, das heißt, da kommt man ja automatisch zum Fußball. Zu Hause lief sehr viel Fußball, er hat sehr viel Fußball geschaut. Ich glaube, da wird man dann ein bisschen reingeboren, aber ja, bei mir war das dann trotzdem auch sehr lange, hatte ich auch gar keinen Gedanken eigentlich daran, Profifußballer zu werden. Das war noch alles ein bisschen anders. In Luxemburg haben wir auch jetzt nicht so die Nachwuchsarbeit, genau, so die ganzen Zentren und so, die Fußballschulen, das ist viel weniger. Das heißt, ich habe da in meinem Dorfverein eigentlich angefangen Fußball zu spielen und habe sehr lange auch dort gespielt. Wir sind einfach sehr unerwartet bis in die zweithöchste luxemburgische Liga dann auf einmal aufgestiegen, was schon für den kleinen Verein eine große Sache war. Und so bin ich dann eben dann auch für die erste Liga interessant geworden als junger Spieler, kam dann zu einem Erstligaverein in die Erstliga Luxemburgs, wurde so Nationalspieler und so hat sich das dann alles ergeben. Durch die Länderspiele, die ich dann hatte mit Luxemburg, wurden ausländische Vereine auf mich aufmerksam und so wurde ich dann in Belgien bei Waasland Beveren in der ersten Liga Belgiens, habe ich dann meinen ersten Profivertrag unterschrieben, aber das kam alles sehr spät, wo ich dann auch schon andere Wege eingeschlagen habe, wo ich auf der Uni war und eigentlich mit Profifußball jetzt weniger jetzt, das war irgendwo ganz weit im Hinterkopf, aber jetzt nicht an vorderster Stelle. Das kam dann etwas später bei mir.
Wenn du sagst, wenn du auf der Uni warst, was hast du studiert dort oder was hast du gemacht?
Économie Gestion, das ist auf Französisch. Das ist dann, ist das BWL?
Ja,
glaube ich. Ja, BWL dann.
Okay. Hast du dann einen Abschluss gemacht?
Nein, dann habe ich im zweiten Jahr habe ich dann das Angebot bekommen, um ins Ausland zu gehen und habe mich dann natürlich dafür entschieden, aber habe mich dann auch vor allem anfangs darum ein bisschen informiert. Meine ganzen, die Examen oder die Resultate, die ich erzielt habe, die sind natürlich nicht verloren. Das heißt, da steht auch noch im Raum, das dann irgendwann mal fertig zu machen.
Okay.
Ja, du hast es erwähnt, du hattest schon sehr viele Stationen für uns in und Ausland. Wie ist es jetzt für dich? Du hattest schon bei Paderborn gespielt, hast da schon Zeit mitgemacht. Wie ist es jetzt für dich bei Waldhof Mannheim gelandet zu sein?
Ja, in erster Linie ich wollte auch bei meinem letzten Verein, wo ich in Holland gespielt habe, bei Rotterdam, als das ein Wechsel im Raum stand, habe ich auch mit meinem Berater gesprochen und habe gesagt, ich würde sehr gerne wieder in Deutschland spielen, weil auch das Jahr in Paderborn hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber alles, die ganze deutsche Fußballkultur mit den Zuschauern, mit den Fans, das hat man in den anderen Ländern nicht so. Und wenn man in mehreren Ländern, wie ich dann schon gespielt habe, kann man das sehr gut vergleichen. Also ich glaube, im positiven Sinne, die Deutschen sind absolut fußballverrückt und die leben den Fußball und die lieben den Fußball. Und das ist auch genau mein Ding, genau das, was ich auch mache. Und deshalb hätte ich es schon sehr gut gefunden, wieder in Deutschland zu spielen. Und dann hatte ich dann die Möglichkeit mit Mannheim ergeben, habe mich dann auch über den Verein informiert, habe ihn auch schon vorher gekannt, wusste, dass eine riesen Fanbase da ist, dass in den Heimspielen was abgeht und wie gesagt, bin auch dann sehr glücklich, den Schritt gemacht zu haben.
Hast du dich vor deinem Wechsel mit Maurice Deville ausgetauscht?
Ja, unter anderem. Ja, ich habe länger mit Maurice gesprochen, weil er hier gespielt hat, auch ein bisschen alles drumherum, wie der Verein. Nicht nur über den Verein, aber auch über die Stadt, über das Ganze drumherum habe ich mich dann ein bisschen bei Maurice informiert, ja.
Und Alexander, wie war das bei dir? Du kommst jetzt aus Sandhausen, warst aber auch schon mal bei Preußen Münster zum Beispiel, die auch von der Fankultur her, denke ich mal, sehr ähnlich zu uns sind.
Ja, auch ein Traditionsverein. Leider war es dazu, dass als ich hinkam, dann relativ schnell Corona eingesetzt hat und wir dann, sag ich mal, die halbe Saison eigentlich ohne Fans gespielt haben. Plus, das war nicht so ein sportlich erfolgreiches Jahr. In dieser Saison sind wir dann leider abgestiegen und plus noch ohne Fans. Also das war dann aus der Sicht nicht ganz so sportlich erfolgreich. Aber ich hatte da meine vorigen Stationen vor dem Waldhof war eben Sandhausen und Hoffenheim, was man von der Fankultur halt nicht vergleichen kann. Und deswegen war es dann schon auf jeden Fall ein ersten Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal, war unfassbar. Also da dann so eine Kulisse zu haben, das war wirklich unglaublich und wird mir immer mein ganzes Leben diese Erinnerungen begleiten.
War das Jahr, als wir die Eintracht aus dem Pokal rausgeschossen haben auch noch?
So ist es, ja.
Oh wow, ja. Sehr gutes erstes Spiel auf jeden Fall.
Ja, ja. war ein guter Einstand.
Du hattest ja damals, glaube ich, auch auf ZDM gespielt, im zentralen Mittelfeld. Würdest du sagen, dass du generell ein sehr flexibler Spieler bist, von deinen Positionen her auch, oder?
Ja, es war schon in der Jugend so, dass ich öfters mal im Zentrum gespielt habe, aber auch als Außenverteidiger, und das hat sich dann so ein bisschen schon mich immer so ein bisschen begleitet, dass ich mehrere Positionen spielen kann, und dann gerade auch letzte Saison öfters Innenverteidiger gespielt habe, Außenverteidiger oder mal auf der Sechs gespielt habe. Also da bin ich generell für alles offen. Wenn mich der Trainer auf einer anderen Position braucht, dann helfe ich da gerne auch aus. Ich sage immer so, am liebsten spielt man, und dann egal auf welcher Position.
Also gibt es keine Lieblingspositionen so an sich?
Also Linksverteidiger spiele ich natürlich schon am häufigsten und habe da vielleicht auch die Abläufe so, dass ich da wahrscheinlich am gefestigten bin, aber mir gefällt gerade auch die Innenverteidigerposition sehr, sehr gut.
Laurent, bei dir auch die Rechtsverteidigerposition, Lieblingsposition, oder?
Ja, also schon ganz klar. Natürlich habe auch schon in meiner Karriere sehr oft links gespielt. Unter anderem, als ich hier ankam, mein erstes Spiel gegen Dortmund 2 war auch links, die ersten Spiele, weil Rossi ja leider verletzt war. Das heißt, die zwei Positionen habe ich schon viel gespielt. In der Jugend sehr viel Innenverteidiger gespielt oder zentrales Mittelfeld sogar, aber sehr viel Innenverteidiger. Da war dann irgendwann die Größe das Problem und wurde dann auf die Seite gestellt. Aber generell fühle ich mich am wohlsten auf der Rechtsverteidigerposition.
Bei der Nationalmannschaft spielst du, glaube ich, auch in der Dreierkette hinten oder in der Mitte dann, oder wie ist?
Ja, also die meisten Spiele auch rechts hinten oder links hinten gemacht, ja. Aber wir haben jetzt vor ein paar Jahren auch mal angefangen, ein System mit einer Dreier, also mit drei Innenverteidiger zu spielen, und dann mache ich den rechten Part, weil es trotzdem auch eine Position ist, wo man trotzdem sich mit einschalten kann, wo man nicht so hinten stehen muss oder auch die Größe haben muss, weil der in der Mitte schon dann ein großer Spieler ist bei uns. Das heißt, die Position habe ich auch schon oft gespielt, aber auch jetzt vor kurzem noch gegen die Türkei. In der Türkei habe ich in der Viererkette Innenverteidiger gespielt, weil wir sehr viele verletzte Innenverteidiger hatten, und da habe ich auch auf der Position gespielt. Also ich bin schon in der Viererkette, habe ich schon fast alles gespielt.
Ja, dann würde ich euch zweimal nach euren Karriere-Highlights bis jetzt fragen.
Wie gerade schon erwähnt, also wirklich das DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt war wirklich, also für mich ein krasses Erlebnis, wirklich super Erlebnis. Dann persönliches Highlight war auf jeden Fall noch der Europa-League-Einsatz bei der TSG Hoffenheim. Das war so mein erster Profi-Einsatz, und dann noch auf internationaler Ebene war für mich natürlich absolutes Highlight. In der Jugend das deutsche Meisterschaftsfinale, leider verloren gegen Schalke damals. Und jetzt würde ich sagen, diese Saison gab es auch einige Highlights. Gerade das Dresden-Spiel von der Kulisse her war schon echt, also das war auf jeden Fall Bundesliga-reif. War, glaube ich, die größte Kulisse, bei der ich gespielt habe, und war, glaube ich, auch das lauteste, was ich miterlebt habe. Also war schon super. Leider das Ergebnis hat nicht ganz so gestimmt für uns. Aber auch dieses Jahr wieder die DFB-Pokalspiele waren super, also Kiel, aber auch von der Stimmung her Nürnberg war echt unglaublich.
Ja, also für mich dieses Jahr auch 1860 München zu Hause, das war für mich auch ein Highlight vor einer super Kulisse, wo wir nach Rückstand das Spiel gedreht haben. Das war schon ein sehr, sehr gutes Spiel und auch von der Atmosphäre her super. Sonst, ja, ich bin schon etwas länger dabei, da gibt es mehrere Highlights. Jetzt mit der Nationalmannschaft ganz klar, dass das Unentschieden gegen Frankreich, wo wir gespielt haben, 2018, glaube ich, war es. Das war vor der Weltmeisterschaft, wo die auch Weltmeister wurden. Da haben wir auswärts in Frankreich dann gegen alle Stars, die hatten die volle Kapelle auf dem Platz mit Mbappé, Giroud, Griezmann, da hat jeder gespielt, und da haben wir ein Unentschieden mit Luxemburg erreicht. Das war natürlich für mich das größte Highlight jetzt. Auf Vereinsebene gibt es auch sehr viele, die Bundesligaspiele in Dortmund vor der gelben Wand, in München, in der Allianz Arena, das waren alles schon sehr große und schöne Erlebnisse, oder mit Lüttich auch meine ersten Europa League Spiele gegen Benfica oder Glasgow Rangers, was auch richtige Traditionsvereine sind. Leider war da Corona, denn in Glasgow bei den Rangers, glaube ich, mit der Kulisse wäre auch nochmal viel besser gewesen, aber natürlich trotzdem generell einfach Europa League gespielt haben, war das schon war das schon super. Und ja, und diese, ja, wie Ross schon gesagt hat, gab es auch einige Highlights. Da muss man sich, glaube ich, nicht verstecken, ob man jetzt Dresden, das Heimspiel gegen Saarbrücken im Derby, wo wir gewonnen haben, das sind alle Spiele, wo unglaubliche Stimmung war. Und ja, die werden mich natürlich auch mein ganzes Leben begleiten.
Dann kommen wir vielleicht einmal noch ganz kurz zu deiner Nationalmannschaftskarriere nochmal rein betrachtet. Würdest du sagen, es ist für dich eine Ehre, für die Nationalmannschaft zu spielen von Luxemburg?
Absolut, ja. Also das ist für mich auch das Größte. Das ist, dafür habe ich angefangen, denn wie gesagt, ich war kein Profi, ich wurde dann irgendwann Nationalspieler. Das war für mich so der ganze Stolz, mein Land zu repräsentieren, weil auch in der Vergangenheit natürlich wurden wir vielleicht auch zu Recht belächelt und so. Wir waren ein kleines Land, wir haben oft sehr hohe Niederlagen eingesteckt und mittlerweile sind wir auf einem Weg, wo wir schon gegen viele gute Gegner auch mittlerweile was erreichen können. Nicht immer, gegen Top-Gegner kann es auch mal, vor allem weil wir versuchen mittlerweile Fußball zu spielen, kann es mal ganz schnell gehen und dann hat man eine Klatsche. Aber wie gesagt, alles so Mittelklasse oder Mittelgegner, da sind wir immer imstande, was zu machen und ist ganz klar stolz und vor allem vor ein paar Jahren dann auch Kapitän geworden. Das war natürlich für mich der größte Stolz.
Und du hast ja auch schon gesagt, dass Luxemburg da eher ein bisschen familiärer ist, generell vom Fußball her, dass es die Struktur im Jugendbereich nicht so gibt wie in Deutschland. Wir sind mit der Nationalmannschaft. Kennt ihr euch alle schon seit der Jugend? Seid ihr wie eine Art Freundeskreis dann auch, oder?
Ja, ich glaube, das ist gerade unsere große Stärke. Wir haben jetzt eine Mannschaft zusammen, die schon seit Jahren zusammenspielt, in der ersten Mannschaft. Aber wir haben auch sehr viele Spieler, die schon in den Jugendmannschaften zusammengespielt haben. Das heißt, die kennen sich. Wenn mit der Fußballschule, was die in Luxemburg gut gemacht haben, die haben vor ein paar Jahren einfach entschieden, dass die Nationalspieler trainieren die ganze Woche zusammen. Und das gibt es ja in anderen Ländern nicht. Das heißt, die U13, U15, U17, die trainieren an einem Standort zusammen, so 4 oder 5 Mal die Woche. Und nur ein Training plus Spiel gehen die dann zu den Vereinen. Weil auch dann konnten die mit diplomierten Trainern, mit guter Förderung und so die Spieler ins Ausland bringen. Das war natürlich ein sehr guter Weg. Und das sieht man auch, als ich damals angefangen habe, 2011, glaube ich, da hatten wir einen Spieler im Ausland, ein einziger. Und mittlerweile, glaube ich, in dem ganzen Kader haben wir vielleicht noch 2, die nicht mehr im Ausland spielen. Das heißt, da sieht man ja die Entwicklung jetzt auf 12, 13 Jahre. Das ist schon enorm und nur so kann es gehen, denn im Ausland lernt man trotzdem. Denn Fußball, sage ich immer irgendwann, wenn man älter wird, das ist ein Beruf. Das ist nicht mehr das Hobby, es wird ein Beruf und das muss man lernen und da kann man nur im Ausland dazu lernen.
Ja, das ist ja die gewisse Professionalisierung, von der alle immer sprechen. Wie sehr ist Fußball wirklich das Geschäft und wie sehr ist es noch euer Hobby, beziehungsweise wie viel Spaß geht durch die Professionalität verloren? Oder gibt es das überhaupt?
Das gibt es auf jeden Fall, aber ich finde gerade hier ist es so, dass ich wieder so richtig den Spaß am Fußball auch wieder dazugewonnen habe. Klar, dass ich ist hier auch so ein Fall, dass ich sehr viel spiele. Das gehört auch so immer so ein bisschen dazu. Und, wenn du viel spielst, eine gute Rolle in der Mannschaft hast, dann macht es dir nochmal mehr Spaß, als wenn du am Wochenende vielleicht nur von der Bank kommst. Oder ja, in Sandhausen habe ich es auch erlebt, dass ich nur auf der Tribüne war. Das trübt natürlich nochmal das Bild und fällt dann schon einem schwer, dann am Wochenende die eigene Mannschaft nur von der Tribüne aus zu sehen. Aber hier beim Waldhof muss ich sagen, ist so, dass ich unfassbar viel Spaß habe am Fußball. Also da würde ich gar nicht sagen, dass ich oder würde ich einfach sagen, dass es meine Leidenschaft ist, hier also meinen Beruf auszuüben, so dass es einfach nur Spaß macht und gar nicht so dieses Geschäft ist. Liegt vielleicht auch daran, dass wir super Charaktere haben, dass wir schon eine Mannschaft sind und da freue ich mich einfach jeden Tag in die Kabine zu kommen und mit den Jungs zu lachen, mit den Jungs auf dem Platz zu stehen und da muss ich wirklich sagen, ist auf jeden Fall der Spaß im Vordergrund.
Ja, also bei mir ist es ähnlich. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, vor allem in den Anfangsjahren, wenn man jünger ist. Man ist einfach voll bei der Sache, man denkt nicht viel drüber nach, man macht einfach, man lebt das, man spielt es. Und ja, dann man fängt an, dann, wie gesagt, ich kam aus dem kleinen Luxemburg raus, wo man dann vor ein paar hundert Leuten gespielt hat, dann wird man Profi, dann spielt man. Mein erstes Spiel war damals gegen Anderlecht, sofort auswärts, gegen eine Traditionsmannschaft in vollem Stadion, dann, da sagt man natürlich auf, da haben wir dann verloren 3-2. Und das klingt vielleicht blöd, natürlich jeder will gewinnen, aber trotzdem hat es mich jetzt nicht so mitgenommen, weil es ein Riesenerlebnis für mich war. Und trotzdem muss ich dann sagen, jetzt über die ganzen Jahre gesehen, hat mir persönlich auch das Fußballgeschäft oft den Spaß am Fußball genommen. Das ist ganz klar nicht abzustreiten. Da habe ich auch Sachen erlebt, wo es dann weniger gut gelaufen ist. Ich sage immer, das Business ist teilweise dreckig so, aber die Leidenschaft zum Sport, zum Fußball werde ich nie verlieren. Das ist das, was ich gerne mache, aber so das Drumherum, damit habe ich auch teilweise manchmal Probleme, auch persönlich oder auch von Freunden oder von Mitspielern, wo ich sehe, wie das dann so abgelaufen ist. Das ist nicht immer so die feine Art, das ist ganz klar, aber jetzt auch auf diese Saison bezogen hier, das war ja auch einer meiner Gründe, wie Rossi schon gesagt hat, wenn man dann auch viel spielt, dann wird man natürlich glücklicher, dann hat man wieder Spaß und das war natürlich auch eines der Ziele mit dem Wechsel zum Waldhof Mannheim und wie gesagt, dieses Jahr hatten wir auch, ja, wir haben auch sehr viel gelacht in der Umkleide, wir haben sehr viel Spaß zusammen und ja, das macht mir natürlich sehr viel Spaß, wieder auf den Platz zu kommen, aber ich sage jetzt über die ganze Karriere oder das, was ich schon alles gesehen habe, gibt es da auch schon mal Momente, wo man ja weniger glücklich ist, sage ich jetzt mal, auch mit dem ganzen Social Media, das Ganze drumherum und so, da gibt es ja so viel, wo teilweise nicht so schön ist beim Fußball, aber die Sache an sich, der Sport, das ist meine Leidenschaft.
Nutzt ihr beide Social Media viel und was kriegt man da so mit als Spieler?
Viel würde ich jetzt nicht sagen. Ja, ich bin ein bisschen auf Instagram aktiv, aber jetzt auch nicht täglich. Wenn, dann konsumiere ich mehr, als ich wirklich selber aktiv preisgebe so oder poste, sage ich mal. Aber man liest natürlich schon viel. Also da wird ja sehr viel über den Fußball, auch über dritte Liga ja, geschrieben. Oftmals ja auch Fakten, die halt auch nicht stimmen, so, wo es dann halt auch manchmal, wenn es nicht um einen geht, vielleicht auch amüsant ist, wenn man weiß, okay, das stimmt eigentlich gar nicht, aber wie Lolo schon gesagt hat, ja, das ist Geschäft und die Medien sind da schon immer sehr, sehr präsent, also ja,
ja. Das ist schon. Ja, also ich persönlich auch, ich benutze Instagram, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da täglich irgendwie was preisgebe, was poste oder so, auch ab und zu mal ganz klar. Man kriegt natürlich Sachen mit, aber auch das habe ich dann gelernt in meiner Karriere über die, ja, über die Distanz, dass ich mich relativ gut oder versuche, gut möglich von dem Ganzen abzuschatten, dass ich gar nichts lesen gehe. Jetzt nicht nur auf Medien, Journalisten oder irgendwas bezogen, aber auch auf Leute, die dann kommentieren oder irgendwas schreiben. Ich gehe generell sehr wenig lesen, weil es mich nicht interessiert in dem Sinne, weil ich sage immer, ich bin groß und alt genug, ich weiß, wenn ich gut gespielt habe und ich weiß, wenn ich kacke war. Das heißt, ich brauche keiner, der mir das dann sagt. Das ist immer wichtig, dass man es selbst weiß, es mit den Trainern bespricht, was man besser machen kann. Aber nicht falsch verstehen, das ist auch ganz normal. Fans, Zuschauer sollen ja auch kommentieren, sie sollen ja auch da, sie leben ja auch für den Verein. Das heißt, die sollen auch ihre Meinung dazu sagen, solange es konstruktiv und über den Fußball geht, ist das ja okay, aber auch habe ich da auch in der Vergangenheit schon oft mit Spielern erlebt, dass die dann persönlich angegriffen werden oder dann kriegt man Privatnachrichten und so. Das sieht man ja immer mehr jetzt auch bei Bundesligaspielern, die sich dazu äußern. Das ist was für mich, was überhaupt nicht geht und da ist ganz klar ein negativer Aspekt, die ganzen sozialen Medien, aber solange die Fans ihren Unmut oder auch ihre Freude äußern, finde ich das ganz okay und das sollen die natürlich auch, denn davon lebt der Fußball, von den Emotionen.
Wie geht man damit in der Kabine um, wenn jetzt ein einzelner Spieler, sage ich mal, keine Ahnung, spielt macht zwei Eigentore, kriegt noch eine rote Karte oder so, wird danach fertig gemacht in Social Media, geht man da dann in der Kabine zu dem Spieler hin oder im Training der Woche danach, muntert den mal auf, oder?
Ja, also ich glaube, ganz klar muntert man ihn auf, man versucht, die Mannschaft versucht dann hinter dem zu stehen und aber man muss auch sagen, wenn dann irgendwann mal Gras drüber gewachsen ist, dann kommt auch mal so ein kleiner Scherz, das gehört dazu, das soll ja auch sein, dann lacht man wieder drüber, dann geht man dann ein bisschen einmal stechen und so und dann irgendwann versteht der Spieler das ja dann auch, dann irgendwann hat er damit abgeschlossen, aber natürlich die ersten Tage oder so, dann versucht man den Spieler aufzubauen, das kann jedem passieren, ich glaube jeder macht Fehler und das ist menschlich und wie gesagt, da versucht man dann die so gut wie möglich zu unterstützen als Mannschaft.
Ja, ihr sprecht es immer wieder an, unser Mannschaftsklima ist das Wichtigste. Ist euch das auch persönlich wichtiger als irgendwie, also klar, Erfolg ist einem immer wichtig, aber beim Erfolg muss das Mannschaftsklima auch stimmen. Würdet ihr Mannschaftsklima hergeben für mehr Erfolg oder würdet ihr es lieber auf Erfolg verzichten für Mannschaftsklima?
Ich glaube, das eine ist der Schlüssel zum Erfolg, so ein bisschen. Ja, also,
das eine bringt das andere mit sich,
ja. Oft. Also habe ich bis jetzt hier so erlebt, also oder allgemein erlebt, dass ich glaube ich wenn die Jungs oder wenn wir Jungs uns besser verstehen, dann, dann läuft der eine nochmal oder gibt der eine von den anderen nochmal wirklich sein letztes Hemd auf dem Platz und gibt alles für ihn, auch wenn er vielleicht einen Fehler gemacht hat, dass dann der andere für den einen da ist. Und wenn man sich außerhalb nicht versteht, dann ist es eigentlich schon fast zwangsläufig, dass es auf dem Platz dann auch nicht unbedingt so harmonieren kann und dass es da öfters Missverständnisse gibt und dass man dann halt auch nicht vielleicht dann alles für den anderen auch tut. So, deswegen würde ich sagen, dass eigentlich zum Erfolg braucht man die Harmonie in der Truppe oder nicht umsonst heißt es ja eigentlich, mit 11 Freunde müssen wir sein auf dem Platz und auch neben Platz.
Ja, ich glaube, das sieht man auch in den ganz hohen Ligen oder bei den Top-Vereinen. Also ich kann ja auch nicht beurteilen, ob die jetzt eine gute Stimmung oder so haben, aber man hat immer so ein bisschen das Gefühl von außen betrachtet, dass vielleicht in Paris sind das sehr, sehr gute Spieler, aber dann irgendwie auf dem Platz, so in den ganz großen Spielen harmoniert das vielleicht dann doch nicht so. Und dann so Mannschaften, die vielleicht dann so eine Mannschaft wie Napoli dieses Jahr, da hat man irgendwie das Gefühl, dass das eine Einheit mit Trainer, mit Fans auf dem Platz ist. Und die sagen sich dann, wir marschieren jetzt und egal wer kommt, wir schlagen die. Und da merkt man dann halt, dass die dann auch was Großes erreichen können, vielleicht mit etwas weniger Qualität. Und ja, wie gesagt, wie Rossi gesagt hat, auch diese Saison war das bei uns auch sehr wichtig. Ich glaube, wir hätten auch vielleicht sonst nicht so viele Spiele vielleicht gedreht nach Rückstand, weil da muss man halt zusammenhalten und nicht auseinanderbrechen. Und das ist sehr, sehr wichtig, natürlich der Zusammenhalt in der Mannschaft.
Ja, so Stichwort auseinanderbrechen. Wie habt ihr das so wahrgenommen, auch in der Kabine, wie wurde so kommuniziert, jetzt die Abgänge, Russo, Höger geht, wie wurde das so, spricht man dann auch darüber in der Kabine, erfahrt ihr das dann vielleicht auch nicht über Social Media, sondern vom Spieler selbst, oder?
Ja, also persönlich spricht man natürlich mit den Spielern drüber, man weiß ja über die Vertragssituation, dann hakt man mal nach, man fragt, wie sieht's aus und so, dann sagt der eine oder andere, sagt schon klar, was er machen will, andere wissen es dann halt noch nicht oder die wollen es auch nicht sagen, denn man sagt trotzdem vielleicht nicht immer sofort alles so früh, aber wie gesagt, generell spricht man viel und in der Mannschaft darüber und dann weiß man natürlich auch schon vorher, was läuft. Wie gesagt, man kann den Spielern dann immer nur alles Gute und das Beste wünschen. Das ist halt das Tagesgeschäft im Fußball. Die einen gehen, die anderen kommen, das wird einfach immer so sein im Fußball und man weiß es ja, man hofft natürlich immer, dass natürlich, wenn man einen guten Kumpel hat oder einen guten, sehr, sehr guten Spieler, dass er bei einem bleibt. Aber wenn es dann halt nicht so ist, dann bringt es dann halt auch nicht lange, sich damit zu beschäftigen, weil so ist das Fußballgeschäft. Aber natürlich, in erster Linie wünscht man dem Spieler alles Gute, viel Glück und sagt dann auch, schade, dass du gehst, aber so ist das nun mal.
Ja, ich glaube, gut zusammengefasst. Ich glaube, es ist halt auch in der dritten Liga gerade so, dass es wenig Verträge sind, die langfristig sind. Dass dann echt so ist, dass die meisten Spieler 2-Jahres-Verträge haben. Und wenn es da dann halt nicht über eine Vertragsverlängerung geht, dass es halt dann zwangsläufig ist, dass oft so ist, dass dann halt nach 2 bis 4 Jahren schon wieder eine ganz andere Mannschaft da ist. Und ist mir aufgefallen eigentlich in der dritten Liga, dass es dann ja schon eigentlich zwangsläufig so ist, dass du eine sehr hohe Fluktuation hast.
Dann die Frage ist, was macht ihr neben dem Fußball? Was macht ihr als Hobbys, wenn ihr mal nicht auf dem Platz steht?
Gute Frage. Also tatsächlich mache ich viel mit den Spielern, auch privat. Also ist schon so, dass wir oft was essen gehen nach dem Training oder da mal einen Kaffee trinken gehen oder so. Also sind wir da schon oft auch draußen. Dann wohne ich hier mit meiner Freundin zusammen, haben zusammen einen Hund. Der uns täglich vor Herausforderungen stellt und mit dem wir viel machen, Aktivitäten haben. Sonst das Übliche, aber jetzt aktuell mache ich jetzt nicht irgendwie ein Studium oder Schule nebenher. Kommt wahrscheinlich noch, aber gerade genieße ich einfach so wirklich das Fußballerleben, was es mit sich bringt von der Zeit her. Einfach, auch viel Zeit drumherum zu haben, ja.
Ja, bei mir ein bisschen gleich wie bei Rossi. Natürlich, man macht Sachen mit Kumpels, man geht essen, Kaffee trinken oder so, und jetzt mit Mitspielern, man macht halt viel zusammen. Sonst, ich bin jetzt ich spiele jetzt nicht Golf oder noch so, ich habe keine andere Sportart. Ich glaube, da ist mit dem Fußball schon genug und oft dann will man nichts Körperliches mehr machen, wenn man die ganze Saison oder die ganzen Tage, die ganzen Wochen hart arbeitet. Aber sonst, ja, ich lebe auch hier mit meiner Freundin, die schwanger ist. Das heißt, da kommt auch jetzt irgendwann etwas mehr Arbeit auf mich zu. Das heißt, dann habe ich ein neues Hobby. Aber sonst generell auch, wie Ross schon gesagt hat, man unternimmt was mit den Mitspielern und sonst, ja, eher weniger, ja.
Also, ich höre gerade raus, die Vorfreude auf die Sommerpause ist auch schon da bei euch beiden. Einfach mal ein bisschen ausspannen, ein bisschen die Zeit genießen.
Ja, ich glaube, wir beide haben jetzt auch viel gespielt diese Saison und das merkt man dann auch schon so ein bisschen in den Knochen. Und ja, da kommt es dann, ja, da freut man sich dann schon drauf, wenn es wärmer wird, dass man so langsam Urlaub bekommt, mal eine kurze Zeit hat, abzuschalten. Aber ich glaube, dann nach spätestens 2 Wochen hat man dann auch schon wieder oder vermisst man schon wieder den Fußball und vielleicht die ein oder andere Trainingseinheiten, vielleicht nicht gerade die anstrengende Vorbereitung, aber doch schon, ja, sag ich mal, das Training auf dem Platz mit dem Ball und am Fuß und sowas. Deswegen tut es ja doch dann schon ganz gut, mal kurz abzuschalten, aber ist ja dann auch immer eine überschaubare Zeit, wo man dann frei hat. Von daher, das passt dann schon alles immer.
Ja, man vermisst halt das Kabinenleben dann auch schnell, so die Jungs mal so einen dummen Spruch ablassen und so. Ich glaube, das sind Sachen, die man natürlich dann vermisst. Bei mir persönlich ist die Situation noch ein bisschen anders, weil nach der Saison haben wir ja nochmal Länderspiele. Und dieses Jahr ist es katastrophal, weil durch die Weltmeisterschaft, die im Winter war, sind die ganzen Ligen hören später auf. Das heißt, unsere Spiele sind auch später. Und mein letztes Spiel beispielsweise ist am 20. Juni in Bosnien. Das heißt, dann bin ich am 21. wieder in Luxemburg. Und ja, dann fängt schon fast wieder die Vorbereitung an. Das heißt, dieses Jahr wird sehr, sehr schwierig. Und ich sage immer, es ist sehr wichtig abzuschalten. Nicht nur körperlich, aber vor allem mental. Dass man im Kopf, denn da wird man irgendwann so ausgelaugt, eine Saison ist sehr, sehr lang und wie gesagt, ja, körperlich sowieso, man hat viel gespielt, das spürt man natürlich und ja, dieses Jahr ist mit den Spielen oder die Programmierung von den Spielen nicht optimal. Ich glaube, da hätte man die Länderspiele auch deutlich früher machen können. Man hätte ja auch schon so 10., 11. oder so spielen können. Man muss jetzt nicht, wir haben jetzt am 9. ein Freundschaftsspiel, am 17. und am 20. dann noch ein Spiel. Das heißt, das zieht sich so in die Länge und dieses Jahr ist das nicht von Vorteil.
Das ist bestimmt noch eine Woche Sonderurlaub dann drin für dich wieder, bevor du hier wieder anfängst.
Ich habe das noch nicht besprochen, aber ich hoffe, ja.
Habt ihr irgendwelche Rituale vor den Spielen so?
Nee, nicht groß, also jetzt nicht große Rituale, sowas, also vielleicht ein, zwei kleinere, wenn es Richtung auf den Platz geht. Aber jetzt nicht irgendwelche, wo ich sage, ich bin jetzt ein Mensch, der jetzt sich da 4, 5 Rituale ausgedacht hat und die ganze Zeit nach denen lebt. So. Deswegen bin ich da eigentlich.
Ja, ich bin genau das Gegenteil. Spontan. Also ich erwähne das jetzt auch nicht, denn sonst denkt man, ich wäre bekloppt, aber ich habe sehr viele, bin da ein bisschen abergläubisch und da mache ich sehr viele Sachen am Tag vorher oder auch beim Spieltag genau gleich und das soll auch und muss auch dann so sein, aber wie gesagt, ich bin jetzt schon all die Jahre damit gefahren, aber die behalte ich dann lieber für mich.
Okay, alles klar. Wir haben es eben schon also in der Sendung immer mal wieder gehört, aber jetzt nochmal deutlich, habt ihr Spitznamen?
Ich habe einen Spitznamen Rossi, nennen mich viele.
Bei mir ist Lolo. Ich werde Lolo genannt, aber ich glaube, das bringt auch mit sich, weil die Deutschen den französischen Namen nicht so gut Laurent aussprechen können. Und bevor es Laurent oder irgendwas anderes wird, wird es dann halt Lolo. Und das war fast überall in all meinen Vereinen so. Auch in Frankreich, da war es neben Lo oder Lolo, weil es kürzer ist. Und in Deutschland war das dann auch so, denn der Steffen Baumgart hatte auch Probleme mit meinem Namen. Er konnte den nie so richtig aussprechen und da wurde es dann auch immer Lolo.
Okay.
Ansonsten, wir haben von dir schon gehört, Lolo, du hast ein Studium mal angefangen und du hast vielleicht vor, irgendwann das mal weiterzumachen. Habt ihr denn ansonsten noch Pläne so für die Zeit nach der Karriere? Auch wenn es noch ein bisschen dauert im Idealfall, aber machen wir uns da Gedanken drüber.
Ich glaube, Lolo wäre super aufgehoben bei Sky Sport News HD, weil er sich auch sehr viel mit Fußball befasst und wie man hier jetzt gerade auch im Interview merkt, er kann sehr, sehr gut reden und sich artikulieren. Da hätte ich schon mal auf jeden Fall eine Bewerbung für dich oder eine Idee für dich. Sonst bei mir ist es wirklich so, dass ich mir schon Gedanken mache, was zu mir passt. Ich glaube, dass ich irgendwie versuchen werde, schon im Sport irgendwo weiter, auch nach der Karriere, aktiv zu sein, weil das einfach auch meine Leidenschaft ist. Und durch die Jahre, dass man sich dann auch so ein bisschen im Business auskennt, würde es, glaube ich, ganz gut zu mir passen. Aber was so genau, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich denke, so in irgendeine Richtung wird's gehen.
Ja, also Rossi hat mir schon ein schönes Angebot da unterbreitet, das würde ich sofort machen. Das sind natürlich, Fußball interessiert mich sehr, wie schon mehrfach gesagt, das ist meine Leidenschaft. Aber ob ich jetzt später im Fußball bleibe oder nicht, das, man soll nie sagen, ob ich jetzt Trainer werde oder einmal irgendwo ein Sportdirektor oder so. Das ist ganz ehrlich, ich bin schon etwas älter wie Rossi, stimmt. Irgendwann muss ich mir auch die Gedanken machen. Aber momentan versuche ich das noch so weit wie möglich nach hinten zu schieben. Und ich werde dem Fußball ganz sicher treu bleiben in irgendeiner Art und Weise. Wie das dann aussehen wird, weiß ich nicht. Aber ja, ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre vor mir habe.
Habt ihr auch irgendwelche fußballerischen Idole? Das ist immer bei Fußballern so schwierig zu fragen. Aber habt ihr fußballerische Idole?
Ich glaube, als Kind waren es einige. Ich glaube, meine Trikots waren von Kaká oder Zidane. Und jetzt mit der Zeit schaut man sich, glaube ich, oder habe ich mir ein paar Dinge von Spielern abgeschaut oder, ja, was heißt abgeschaut, ein paar Videos angeschaut oder immer mal wieder inspirieren lassen von Spielern, die auf meiner Position spielen. Das war so mein Ding eigentlich so, ja, aber in der Jugend war es dann schon eher, dass man dann so Idole hatte, die, ja, die absoluten Superstars sind.
Ja, ich glaube, Rossi hat das sehr gut beschrieben. Man hat oft dann seine eigenen persönlichen, wenn man jünger ist, und dann auch auf seiner eigenen Position, wo man dann ein bisschen schaut, die Besten, ob das jetzt Daniel Alves oder Philipp Lahm waren, dann hat man sich dann ein bisschen was abgeschaut oder wie machen die es, das ist ganz klar. Sonst war es bei mir immer Schweinsteiger und Puyol, was zwei Spieler waren, die ich dann sehr gemocht habe oder gerne zugesehen habe beim Fußballspielen, aber ja. Generell auch Idole, muss nicht unbedingt auf Fußball bezogen sein. Bei mir ist es auch ganz klar, Roger Federer und Dirk Nowitzki in anderen Sportarten, das sind einfach Persönlichkeiten, die mich sehr begeistern und inspiriert haben. Und es muss nicht immer ein Fußballer sein.
Okay, und wenn ihr nicht das blau-schwarze Trikot anhabt und dann doch mal ein Fußballtrikot anhabt, welches Trikot ist es? Also welches ist eure Lieblingsmannschaft?
Ich glaube, da sind wir beide gleich. Ne? muss ganz ehrlich gestehen, Bayern München schon immer, ja.
Ja, bei mir auch, deshalb auch Schweinsteiger, ja. Das war, da wird man, mein Papa auch schon, immer nur Bayern, die ganzen Brüder, ich dann auch. Ich glaube, das war dann schon immer so, ja.
Okay.
Wie ist es denn bei euch? Habt ihr generell noch Ziele, die ihr in eurer Karriere noch erreichen wollt? Also rein auf den Fußball ist mal bezogen, mal ein Stadion, die ihr auf jeden Fall mal spielen wollt oder irgendwas, was ihr noch erreichen wollt?
Ja, also generell hat man immer Ziele im Fußball, aber das ist auch was ich gelernt habe, sich nicht wirklich Ziele zu setzen oder zu stecken, weil im Fußball weiß man eh nicht, wo man einmal hinkommen kann. Als ich angefangen habe, hat mir bestimmt auch jeder gesagt, du kannst niemals in der Bundesliga spielen. Später habe ich trotzdem in der Bundesliga gespielt. Das hängt immer davon ab, von sehr vielen Faktoren. Fußball ist nicht nur Fußballschuhe anziehen, Schnürsenkel binden und Fußball spielen. Denn man sieht es ja, sehr viele Spieler mit sehr viel Talent, die deutlich mehr Talent haben wie ich bestimmt, haben es vielleicht in dem Sinne nicht so weit geschafft. Das heißt, da muss auch ein bisschen Glück gehört dazu, sehr viel Arbeit, Disziplin. Und wie gesagt, ich steck mir eher so in der Saison Ziele, wie jetzt zu weit im Voraus oder in die Zukunft zu sehen, denn Fußball ist ein Tagesgeschäft. Du bist immer nur so gut wie dein letztes Spiel, sag ich. Wenn dein letztes Spiel gut war, das bleibt in Erinnerung. Wenn dein letztes Spiel scheiße war, dann sagt vielleicht jeder, oh, da war nichts. Das heißt, jetzt sich großartig Ziele zu setzen, wenn man jünger ist, verstehe ich das, man soll hochschauen, so hoch wie es geht. Aber jetzt, ich bin jetzt 30, ich fange jetzt nicht an zu sagen, okay, ich will im Camp Nou oder so spielen, das mache ich dann weniger. Ich schaue eher die Ziele für eine Saison, ja.
Ähnlich wie bei mir, also wie Lolo schon gesagt hat, Fußball ist wenig planbar, also ist dann auch so, dass ich mir dann vor der Saison vielleicht mal Ziele stecke, aber 3-4 Jahre im Voraus, ja, es ist einfach dann zu ungewiss und deswegen, ja, habe ich das dann auch sein lassen, sondern schaue dann eher dann ja, von Saison zu Saison, wo ich dann bin und was ich dann mir da als Ziele so stecken kann, ja.
Okay, dann noch eine gemeine Frage, das muss ich ehrlich zugeben, aber was macht dich zu einem so guten Fußballer? Von euch beiden. Oder wir machen es andersrum, ihr beantwortet es euch gegenseitig. Was macht Laurent zu einem guten Fußballer und was macht Alexander zu einem guten Fußballer?
Ja, also bei Rossi ist es ganz einfach, er hat ein Fußballerherz, das merkt man. Einer, der immer gewinnen will im Training, das ist sehr wichtig, Disziplin, Leidenschaft, Bereitschaft, so die deutschen Tugenden, da merkt man das richtig. Er ist immer pünktlich, das sind Sachen, die auch zum Fußball gehören und dann natürlich sein absoluter Weltklasse linker Fuß. Deshalb braucht er dann den rechten auch nicht. Wenn man so einen guten linken hat, braucht man den rechten nicht, aber er ist technisch ein sehr guter Spieler, hat eine sehr gute Spieleröffnung, einen sehr guten Pass und ich glaube, das sind alles Sachen, die natürlich Zweikampfstärke jetzt auf Fußball bezogen, glaube ich, ist es natürlich sehr schwer, an ihm vorbeizukommen.
Dankeschön, ja. Ich glaube, du sollst mein Berater werden. Dann kannst du mich gut vermitteln. Ja, Lolo, absoluter Mentalitätsspieler. Der weiß, was er kann, was er nicht kann und deswegen ist er auch so gut. Also, weil er genau in den Dingen, die er kann, in seiner Position genau die Abläufe hat und ein sehr, sehr zuverlässiger Spieler, an dem es sehr schwierig ist, vorbeizukommen und seine Aufgabe sehr, sehr ernst nimmt und darüber hinaus halt ein unglaublich empathischer Mensch, der offen ist und das ist auch wichtig im Fußball, dass du dann auch genau weißt, wie das Business läuft und dich dann anpasst und ja, einfach deinen Charakter mit in die Truppe bringst und er geht auch voran, ist ein Führungsspieler und ja, deswegen auf und neben Platz absolute Größe.
Gut, dann in Anbetracht der Zeit, die leider schon rum ist. Jungs, es war eine super schnelle Stunde und es hat super viel Spaß gemacht. Eine allerletzte Frage ist, Waldhof Mannheim bedeutet für mich?
Ja, das Wort, was schon jetzt mehrfach gefallen ist, Leidenschaft. Denn ich glaube, wenn man unsere Fanbase, die Fans sieht, dann ist das pure Leidenschaft, die leben für den Verein und das beschreibt, glaube ich, das habe ich letztens noch zu meiner Mutter gesagt, wenn ich durch die Stadt fahre, jedes zweite Auto hat vor mir einen Aufkleber oder irgendwas im Auto hängen und da weiß man einfach, was der Verein den Leuten bedeutet.
Das ist mir auch so extrem aufgefallen, als ich von Sandhausen herkam, also wirklich diese Gemeinschaft, man wird erkannt und ich würde sagen, diese Emotionen, diese positive Verrücktheit, nach dem Verein, ja, absolut dieses Interesse für den Verein ist schon echt herauszuheben.
Gut, dann, wenn wir es von dem positiv Verrückten haben, fahrt am Freitag nach München, holt die 3 Punkte mit nach Hause. Eigene Sache noch ist, am Samstag um 14 Uhr auf dem Max-Josefs-Straßenfest baut Doppelpass eine Torwand auf. Da könnt ihr es machen wie unsere Jungs und die Dinger ins Netz schweißen. Es gibt tolle Preise zu gewinnen, also kommt da ruhig vorbei. Ja, und am Mikrofon heute waren der Luca
und der Max.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Feind. Du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, ja.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Feind. Du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind blau-schwarz, SVW, das spricht für sich, ja. 1907 bis 2700 Jahre SV Waldhof, Mann, ich find's nicht übertrieben. Wenn ich sag, dass es mir gut geht, der Waldhof in meinem Leben steht. Ich stehe weiter hinter dir, egal wohin der Wind weht.
Hoffenheim, RB Leipzig, halt die Fresse. Diesen Scheiß will ich nicht hören, weil wir uns niemals mit euch messen. Mir egal, was auch passiert, denn Liebe kennt keine Liga. Mit diesen Fans im Rücken gibt's für mich nur einen Sieger. Blau, Schwarz, SVW. Meine Liebe ist so large wie Markus. Doch es tut mir so oft weh, dass ich dich, mein Verein, nenn. So tief in meinem Herzen trage. Doch eines weiß ich sicher, ich stell dich niemals in Frage. So wie meine Eltern schon seit Jahren nur zum Waldhof gehen, werde ich mich noch in Jahren auf unserem Waldhof sehen. Das sind Primo und MJ hier vereint. Blau und Schwarz für den Verein, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Sind die Zeiten auch mal schwer, glaub mir, ich gehe nicht, yeah.
SV Waldhof Mannheim, du bist mein Verein, du wirst es immer sein.
Ich geb alles für dich, mein ganzes Leben für dich. Wir sind Blau-Schwarz, SVW, das spricht für sich, yeah.
Meine Leidenschaft für Blau und Schwarz blüht mit 1000 Grad. SVW bringt Farbe in mein Leben an jedem blauen Tag. Mit meinen Jungs am Auswärtsfahrt, beim Heimspiel im Block. 100% Unterstützung, die Party wird gerockt. Party nonstop, gemeinsam singen wir hier die Siegeslieder. Ja, wir stehen hinter dir, auch in der vierten Liga. Wir sind im Ball.
This is a Radio.
SV Waldheim-Mannhof, nee, beim SV Mannheim-Waldhof, Waldhof-Mannheim.